Diese Folge wird präsentiert von der Deutschen Bahn.
Nationale Partnerin der UEFA Euro 2024. Dann ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da draußen dabei seid. Wir haben uns wieder aufgemacht, haben wieder eine der entlegeneren Städte der Bundesliga aufgesucht. Wir haben ja letztes Mal von Frank Schmidt gelernt, es gibt keine kleinen Städte in der Bundesliga, es gibt nur Mittelstädte. Ich weiß nicht, ob er das hier auch so bezeichnen würde, aber das können wir unseren Gast ja gleich mal fragen. Bevor wir ihn begrüßen, denn er sitzt uns schon gegenüber, wollen wir aber noch einmal ganz kurz auf eine von unseren vorherigen Folgen hinweisen, nämlich auf die mit Marie-Louise Ether.
Genau, wir hatten Marie-Louise ja bei uns im Podcast zu Gast und haben ihr schon eine blende Zukunft vorausgesagt und keine paar Monate später steht sie in der Bundesliga an der Seitenlinie als Co-Trainerin. Also gerne nochmal reinhören, wenn ihr nochmal den Weg von Marie-Louise verfolgen wollt.
Bei Union Berlin. Und im Prinzip bringt uns das ja auch zu unserem heutigen Gast, denn Union Berlin spielt auch eine Rolle in seiner Karriere.
Genau, er hat auch einige Jahre bei Union Berlin verbracht, hat sich aber jetzt vor knapp anderthalb Jahren dazu entschieden, wieder näher in Richtung Heimat zu gehen. Und zwar zur TSG Hoffenheim. Hier sind wir auch heute am Trainingsgelände und freuen uns, dass uns Grischa Prömel gegenüber sitzt. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen. Und bei uns ist das so, dass es zuerst mal einen kleinen Steckbrief gibt. Da wollen wir dich schon mal auf die Schnelle ein bisschen näher kennenlernen und ist quasi auch so eine kleine Vorbereitung auf unser Interview. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Erste Frage unseres Steckbriefs. Du bist ja eigentlich immer so everybody's darling, immer ein Grinsen von einem Ohrläppchen zum anderen auf dem Gesicht. Gibt's noch irgendwas an dir, was dich total unsympathisch macht?
Boah, das ist natürlich eine Frage zum Einstieg. Tue ich mir schwer, müssten glaube ich andere beurteilen, aber ja, ich kann schon sagen, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und das auf Dauer dann schon anstrengend werden kann.
Diese Eigenschaft kann ich leider teilen. Wenn Omas Ford Fiesta irgendwann nicht mehr fährt, dann?
Das ist die ganz große Frage, die sie mir hier in der Kabine häufiger stellen. damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Ich hoffe, der Ford hält noch ein bisschen durch.
Ich spreche da aus Erfahrung, denn ich muss meinen Namen auch immer buchstabieren. Wie oft musstest du in deinem Leben deinen Vornamen schon buchstabieren?
Ja, des Häufigeren. Aber ganz cool. In der Bundesliga hatten ja so der ein oder andere Moderator und Kommentator Probleme mit meinem Nachnamen, obwohl der relativ easy ist. Grüße an Arndt Zeigler, der hat dann ein Aufklärungsvideo gemacht. Aber ja, zu Beginn der Karriere natürlich häufiger. Mittlerweile hat man den schon das ein oder andere Mal gelesen, von dem her tun sich da auch die Leute dann einfacher.
Was ist für dich Luxus?
Reisen.
Verstehe ich.
Ja,
teile ich
du,
sofort.
Du teilst das, genau.
Ja, ich gebe auch mein Geld für Reisen aus, ja.
Nächste Frage. Worüber hast du dich früher mit deinen Brüdern am meisten gestritten?
Das weiß ich gar nicht so genau. Es hat früher schon häufiger mal gekracht. Aber jetzt da speziell was rauszupicken, tue ich mir schwer.
Wie es unter Brüdern halt so ist, ne? Da kracht es, glaube ich, häufiger.
Ja, ich befürchte auch. wenn ich versuchen würde, gegen Oliver Baumann einen Elfmeter zu verwandeln, dann?
Würde ich wahrscheinlich in die Mitte schießen.
Und würde er ihn halten?
Wie das ist immer die Frage. Nee, Olli ist zurzeit unglaublich gut drauf. Sind wirklich happy, dass er hinten drin steht. In dieser Saison wurde er noch nicht bezwungen und der hat uns auch schon viele Punkte gerettet.
Und abschließend, was war bisher dein schönster Karrieremoment?
Ja, da tue ich mir auch schwer, mich da auf wirklich einen Moment festzulegen. Da hatte ich ein paar ganz vorne mit dabei. Natürlich der Aufstieg mit Union Berlin in die Bundesliga. Für mich sehr emotional. Natürlich jetzt vor kurzem die Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Ja, olympisches Silber. Ich will mich da gar nicht so festlegen.
Ich würde sagen, das bringt uns ja fast schon zum ersten Thema, denn das ist im Prinzip ja relativ aktuell, dass du zur A-Nationalmannschaft berufen wurdest. Warst jetzt beim letzten Lehrgang dabei. Wie war es denn?
Ja, für mich war das unglaublich schön. Eine Riesenerfahrung, Momente fürs Leben. Von dem her blicke ich da, auch wenn die Ergebnisse nicht so waren, wie wir es uns vorgestellt haben, trotzdem ja, auf eine coole Zeit zurück.
Wie war so für dich, wie war der Anruf, wie hast du es mitgeteilt bekommen und wem hast du es dann auch erzählt?
Ja, der Anruf kam relativ spät, weil ich war ja, wurde nachnominiert vom Julian Nagelsmann. Er hat mir zuerst eine SMS geschrieben, weil es schon ein bisschen später war, ob ich noch wach bin. Habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, ich bin noch wach. Und dann kam der Anruf von ihm.
Wusstest du schon, was kommt?
dann habe ich schon so ein bisschen damit gerechnet. Dann hat er angerufen, hat gefragt, ob ich Zeit habe oder ob ich in der Länderspielpause schon was anderes vorhab. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, wenn der Anruf vom Bundestrainer kommt, dann stehe ich natürlich bereit und war sehr nervös. Ja, ist natürlich auch für mich persönlich mit das Größte, für sein eigenes Land zu spielen oder sein Land zu vertreten. Und ja, dementsprechend habe ich natürlich alle direkt eingeweiht. Also Familie, Freunde, Eltern, die teilweise schon im Bett waren, rausgeklingelt wurden. Aber ja, dafür lohnt sich's.
Ja, was könnte man da auch Besseres vorhaben, als wenn der Bundestrainer anruft? Also du hast ja schon Erfahrungen sozusagen im Dress der Nationalmannschaft, warst ja bei Olympia. Das ist jetzt natürlich trotzdem nochmal was anderes. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, als du dann im Kreise der Nationalmannschaft warst?
Ja, natürlich, dass die Aufmerksamkeit nochmal eine andere ist, weil man dann halt fürs Land spielt. Man kann nichts in Ruhe machen, weil überall gefühlt Medienvertreter sind, Fans reisen der Nationalmannschaft nach. Das ist ja einerseits cool, andererseits kann es auch anstrengend sein. Und überrascht war ich, wie ich aufgenommen wurde. Wirklich coole Jungs dort in den Reihen, haben es mir leicht gemacht und deswegen hatte ich da auch eine gute Zeit.
Und wie würdest du das Trainingsniveau nochmal im Vergleich zum Verein beschreiben? Ist es schon nochmal was anderes, so im Kreise der Nationalmannschaft der besten Spieler Deutschlands zu sein?
Ja, definitiv. Das sieht man wirklich in jedem Training, dass einfach eine unglaubliche Qualität in dem Kader steckt. Und da kann ich auch viel lernen, kann ich viel mitnehmen. Ja, bin happy, mal dabei gewesen zu sein.
Du hast gesagt, dabei gewesen. Leider kamst du nicht zum Einsatz. Was hat denn der Bundestrainer dir jetzt mit auf den Weg gegeben, auch im Hinblick auf die Europameisterschaft dann im kommenden Sommer hier zu Hause?
Ja, ich war natürlich erstmal super froh, da das erste Mal mit am Start gewesen zu sein. Habe mich probiert, so im Training reinzuhauen, einfach mich von meiner besten Seite zu zeigen, dem Trainer was anzubieten. Und dann ist mir natürlich auch bewusst, dass wir in Deutschland unglaublich viele gute Spieler haben. Und im Fußball ist es nun mal so, dass man auf seine Chance warten muss, darauf hinarbeiten. Und wenn man sie dann bekommt, dann hat man die Möglichkeit, sich zu zeigen. Ich kann mich da natürlich jetzt im Verein auch weiter dafür empfehlen und versuche das auch zu machen.
Ich habe ja auch gesehen, dass die aktuellen Debütanten in der Nationalmannschaft eigentlich so alt sind wie schon lange nicht mehr. Das heißt, mit deinen 28 Jahren, du bist noch 28, glaube ich, ne? Im Januar hast du, glaube ich, Geburtstag. Genau. Ist es auch noch nicht zu spät. Gibt dir das dann auch Hoffnung, vielleicht nochmal auch in den Kreis etwas fester rutschen zu können oder auch nochmal auf so einen Zug mit aufspringen zu können, trotz deines vielleicht für die Nationalmannschaft schon etwas fortgeschrittenen Alters?
Ja, ich würde es jetzt gar nicht am Alter festmachen. Egal in welchem Alter man sich befindet, immer noch die Möglichkeit, besser zu werden. Und ich glaube, da bin ich auch ein Stück weit ein Beispiel dafür, dass ich jetzt nicht der klassische Vorzeige-Profi bin, der einfach von der U19 aus direkt den Weg in die Bundesliga gefunden hat, sondern so Step für Step einfach seine Entwicklungsschritte durchlaufen hat und immer noch Potenzial auf der Strecke liegt, das ich probiere einzusammeln.
Ja, witzig, ne, dass man mit 28 dann schon fast alt ist, aber ist Grischa noch nicht mal 30, aber okay.
Ja, so alt fühle ich mich auch noch gar nicht.
Nein, um das vielleicht auch noch so ein bisschen abzuschließen, also es gab ja sehr viel Kritik nach diesen Länderspielen. Klar, es war irgendwie anders als die beiden Spiele davor, die ja dann doch erfolgreich bestritten wurden. Was ist denn dein Gefühl? Also mit welchem Gefühl hast du die Nationalmannschaft verlassen? Hast du irgendwie das Gefühl, dass alles so schlimm ist, wie es jetzt dargestellt wird? Oder wie war das intern einfach das Gefühl?
Ja, ich glaube, das muss man halt auch ein bisschen differenzieren. Ich war jetzt das erste Mal bei so einer Maßnahme dabei. Für mich waren das ja wirklich schöne Tage. viele schöne Momente, die auch das ganze Leben bleiben, von denen ich wahrscheinlich noch meinen Kindern erzählen werde. Deswegen ist es bei mir jetzt gar nicht so negativ behaftet. Und ich fand auch, die Stimmung im Team war top, war super. Die Ergebnisse sind halt ausgeblieben, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, daran zu arbeiten.
Ist ja wirklich so, es ist ja auch in den letzten Wochen immer davon gesprochen worden, dass die Stimmung im Team eigentlich super ist, dass es irgendwie nur im Moment nicht so auf die Strecke gebracht wird.
Hattest du das auch mal in deiner Karriere, dass du irgendwie das Gefühl hattest, super Stimmung innerhalb der Mannschaft, aber man konnte es nicht so richtig auf den Platz bringen?
Sehr oft, ja.
Kennst du? Ja. Okay. Fragen wir jetzt mal nicht näher nach.
Nein, besser nicht. Ja.
Aber interessanterweise muss man sagen, der Bundestrainer, also Julian Nagelsmann, er spielt ja im Prinzip in deiner Karriere ohnehin irgendwie so eine Schlüsselrolle mit. Denn er hat dich ja damals hierher geholt zur TSG. Du warst U19-Spieler bei den Stuttgarter Kickers und da hat er sich dann bei dir gemeldet und gefragt, ob du nicht hierher kommen möchtest. Er sollte dann hier die U19 übernehmen. Und im Prinzip würdest du sagen, so rückblickend, war das mit der wichtigste Schritt in deiner Karriere, hierher zu kommen?
Würde ich schon sagen. Ja, dann natürlich auch mit der Kombination, als Julian Nagelsmann hier die U19 übernommen hat, gleichzeitig ein Riesenförderer von mir war und von Beginn an sehr ehrlich zu mir. Er hat mir vom ersten Tag gefühlt aufgezeigt, wo meine Stärken liegen, wo er meine Schwächen sieht, woran ich arbeiten muss und was ich verbessern muss und hat mir seine Hilfe angeboten und davon habe ich unglaublich profitiert.
Wir freuen uns sehr, dass uns Sonepar als Partner durch diese Podcast-Saison begleiten wird.
Denn Sonepar ist der Experte im Elektrogroßhandel und Lösungsanbieter sowie Möglichmacher für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie.
Und dank Sonepar hat man immer die richtige Lösung zur Hand, denn der Vollsortimenter bietet qualitativ hochwertige Markenprodukte und Systeme. Dazu individuelle Beratung und Service, davon bin ich ja ein großer Fan, und ermöglicht so gemeinsam mit dem Fachhandwerk zukunftsfähige Lösungen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft, unter anderem rund um nachhaltige Energiesysteme, Smart Home und Industrieautomation.
Und passend zu uns ist Sonepar auch mit seiner Expertise im Fußball vertreten, beispielsweise als Nachhaltigkeitspartner von Borussia Mönchengladbach. Und powered by difference, Sonepar unterstützt nicht nur die Herrenprofis, sondern insbesondere auch die Frauenprofimannschaft, die Jugend und das E-Sports-Team der Fohlen.
Lasst euch von Sonepar elektrisieren und alles weitere gibt's in unseren Shownotes.
Du hattest zu dem Zeitpunkt, ist das richtig, schon einen Drittliga-Vertrag vorliegen quasi, hast dich dann aber nochmal dazu entschieden, hier in Hoffenheim nochmal in der A-Jugend zu spielen?
Genau. Ja, das war damals so, dass ich halt in Stuttgart gespielt habe bei den Kickers und parallel mein Abitur gemacht hatte. Und ich war Jungjahrgang U19, hätte die Möglichkeit gehabt, weil wir in dem Jahr abgestiegen sind. Wir hatten da nicht die beste Mannschaft beisammen, fürs Profiteam von den Stuttgart Kickers zu spielen. Das ist, war damals in der dritten Liga. Und unser letztes Spiel war gegen die TSG Hoffenheim. Und da hat der Julian Nagelsmann halt auf der Tribüne gesessen, hat das Spiel gesehen, fand das ganz cool von mir und hat mich dann im Anschluss angerufen.
Ja, aber ich frage mich trotzdem, das ist ja trotzdem eine schwierige Entscheidung, weil du hättest ja auf der einen Seite so den Schritt schon quasi ins Halb- oder ins Profitum irgendwie schon machen können. Dritte Liga für so einen jungen Spieler ist ja auch erstmal kein schlechter Schritt, aber hast dich ja erstmal dagegen entschieden. Wie lange oder wo holt man sich da auch Rat und wie trifft man so eine Entscheidung? Einfach aus dem Bauch raus oder denkt man Ewigkeiten drüber nach?
Nö, ich glaube, das war schon so eine Bauchentscheidung. Natürlich spricht man sich dann nochmal mit seinen engsten Vertrauten ab. In dem Fall waren das meine Eltern. Aber wir sind hier nach Hoffenheim gekommen, haben uns das ganze Trainingsgelände angeschaut und das war für mich komplettes Neuland. Ich habe sowas noch nie gesehen. So fortschrittlich, so viel Möglichkeiten, sich noch weiterzuentwickeln. Und bis dato habe ich einmal am Tag oder viermal die Woche trainiert, war auf keiner Sportschule und habe da einfach viel Möglichkeiten gesehen.
Du hast dann damals die Akademie verlassen, da warst du dann A-Jugendmeister und U20-Nationalspieler. Also es war dann auch eine sehr erfolgreiche Zeit quasi für dich. Und interessanterweise, als Julian Nagelsmann Hoffenheim verlassen hat, hat man ihn gefragt, wer war ihr Lieblingsspieler, der beste Spieler, den sie hatten? Und da hat er deinen Namen gesagt. Ist das etwas, was du auch zurückgeben würdest?
Ja, definitiv. Das freut mich natürlich zu hören. Ohne Julian Nagelsmann würde ich nicht hier sitzen. Ich glaube, da brauche ich nicht drum rumreden, weil er, wie gesagt, der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt war. Und als Spieler ist es immer wichtig, so eine Bezugsperson zu haben, einen Förderer zu haben, der dir wirklich dann auch ehrlich die Meinung sagt. Und als er mich geholt hatte, hat er gesagt, ich bringe viel mit, viel, was er interessant findet. Anfangs bin ich aber jetzt noch nicht sein Nummer-1-Pick auf der Position, sondern ich muss erstmal aufschließen zu den anderen. Aber ich fand das immer fair so in seiner Kommunikation und habe seinem Rat gefolgt und wurde dann zum Bundesligaspieler.
Gibt es nur einen wertvollen Tipp, den er dir gegeben hat, irgendwie an den du dich immer und immer wieder jetzt auch heute noch erinnerst? So ein bisschen so ein Mantra, keine Ahnung.
Ich kann mich noch an eine der ersten Sitzungen erinnern. Da hat er auch als junger Trainer, wenn ich mich jetzt zurückversetze, Da war er, glaube ich, 28.
Ist er immer noch jung? Wie jung ist er da gewesen?
Ja, da war er in meinem Alter und hat die U19 trainiert und hat sich dann vor die Mannschaft gestellt und hat gesagt, hört alle zu, ihr seid alle super Kicker, ihr habt alle die besten Voraussetzungen, aber manchmal kommt es auch drauf an, wer macht was extra, wer will's mehr und ja, jeder hat die Möglichkeit, aber aus eurem Team werden statistisch gesehen nur 2 Jungs Profis. Und das hat mich dann schon getriggert, muss ich wirklich sagen. Ja. Und es hat auch was in der Mannschaft entfacht, weil wir dann auf einmal in der U19, ich glaube nicht so viele Leute haben mit uns gerechnet und dann wurden wir erst süddeutscher Meister, wurden dann deutscher Meister und am Ende, wenn ich jetzt in die ersten 3 Ligen schaue, sind glaube ich 13 Jungs im Profibereich gelandet.
Und was glaubst du, ist das, was er in dir gesehen hat und was sind auch die Punkte, wo er dir gesagt hat, dass du noch aufschließen musst, wo du vielleicht jetzt auch bis heute dann aufgeschlossen hast, weil jetzt bist du Bundesliga-Profi?
Ja, da gab es vieles, angefangen bei technischen Fertigkeiten. Da hat man natürlich schon ein bisschen was aufzuholen, wenn man jetzt nicht den Weg über einen Internat oder eine Jugendakademie läuft und nur einmal am Tag trainiert und die anderen Jungs, die ja eine Kooperation mit der Schule haben, die dann auch vormittags schon eine Einheit machen können, die sind natürlich ein Stück weit voraus. Und deswegen habe ich da auch viel gearbeitet. Auch das Körperliche, das war für mich auch neu, Athletiktraining zu machen. Und das hat mir dann halt nochmal einen richtigen Schub gegeben in der U19, weil ich dann auch mit dem Abitur schon durch war, eigentlich viel Zeit hatte, dann auch fürs Training. Meine Eltern haben gesagt, okay, sie würden mir ein Jahr Zeit geben, mal zu schauen, okay, was ist möglich so im Fußball. Ja, und da war einfach hier Hoffenheim genau die richtige Stelle für mich.
Und im Prinzip schließt sich ja jetzt so ein bisschen der Kreis, ne? Du bist irgendwie wieder nach Hoffenheim zurückgekehrt, Julian Nagelsmann hat sich wieder gemeldet, hat dich jetzt als Bundestrainer zur Nationalmannschaft eingeladen. Also irgendwie ist es ja auch so ein bisschen wie so ein kleiner Zirkel, der sich da geschlossen hat, oder?
Ja, die Fußballblase ist nicht groß.
Man trifft sich immer mal wieder, ne? Ja.
Genau. Ja, und ich hatte immer mal im Hinterkopf nochmal für den Julian Nagelsmann zu spielen. Als er dann zu Bayern gewechselt ist, habe ich gedacht, okay, vielleicht könnte es schwer werden. Aber jetzt hat es nochmal geklappt und deswegen freue ich mich darüber.
Mhm. Vielleicht gucken wir noch einmal kurz zurück auch zu deiner Zeit bei Union Berlin. Haben wir ja schon angesprochen, dass du da gespielt hast. Das war ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und dann hast du dich entschieden, wieder hier zurückzukommen. War das vor allem auch wegen der Nähe zu deiner Familie? Also bist du jemand, der sehr heimatverbunden auch ist?
Ja, meine Familie ist mir schon sehr wichtig. Nichtsdestotrotz habe ich mich oben in Berlin auch pudelwohl gefühlt. Eine super Stadt. Natürlich spielen dann auch immer die Erfolge oder die sportliche Leistung damit rein, wie man sich dann auch in der Stadt fühlt. Ja, darüber hinaus kannte ich natürlich Hoffenheim. Es hat mir immer so ein bisschen noch, was heißt im Herzen wehgetan, aber dass ich damals nicht für Hoffenheim debütiert hatte, hat mich immer so ein bisschen gepiesackt. Und darüber hinaus ist halt Hoffenheim auch ein Verein, der sportlich ambitioniert ist und der normalerweise von den Möglichkeiten auch international spielen kann.
Wie war für dich auch persönlich die Umstellung aus der großen Stadt Berlin, jetzt hier wieder in die Idylle zu ziehen?
Das würde mich auch mal interessieren.
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach. Ist eine Umstellung, nichtsdestotrotz ist Heidelberg eine schöne Stadt, auch eine Studentenstadt, gibt schöne Cafés, das ein oder andere gute Restaurant, aber Berlin ist da natürlich einen Ticken besser aufgestellt.
Ja, das stimmt. Da kann man von morgens bis abends was erleben.
Du bist aber auch befangen, Anna.
Ja, gut, das stimmt. Ich bin befangen, ja. Aber ich bin ja auch mal auf dem Dorf, darf ich jetzt so sagen, aufgewachsen. Also kenne ich ja auch den Kontrast sozusagen. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also die meisten Spieler von euch wohnen, glaube ich, in Heidelberg. Das ist ja auch sehr schön, sehr idyllisch. Gibt es auch welche, die hier tatsächlich so richtig auf dem Land leben? Also ich weiß damals irgendwie bei Leverkusen, Stefan Kieslinge hat, glaube ich, immer tatsächlich in Leverkusen gewohnt. Gibt's das bei euch auch in der Mannschaft?
Gibt's bei uns auch. Wir haben natürlich auch ein paar Spieler, die schon ein bisschen älter sind, die schon Familie haben, denen natürlich wichtig ist, irgendwie ein eigenes Haus und Garten zu haben. Und das ist in Heidelberg nicht ganz so einfach zu finden. Und hier das Umland ist auch schön, aber wäre jetzt für mich noch nichts.
Und der Wechsel auch, ich habe natürlich auch ein paar Interviews von dir gelesen und ich hatte das Gefühl, dass es dir immer auch wichtig ist, in Teams zu spielen, die deinem Spielstil entgegenkommen. Ist das für dich auch ein Faktor, wenn du wechselst, weil du ja irgendwie auch sagst, ich bin halt auch der Powerfußballer, ich komme vielleicht eher über die Athletik, ich laufe hier gegen Bremen, bist du glaube ich 14,24 Kilometer gelaufen, das Spiel, also ist dir es auch wichtig, dann im Team zu spielen oder machst du deine Wechsel auch davon abhängig, dass der Stil eines Trainers oder eines Teams zu dir als Person passt?
Ja, da beschäftige ich mich auch mit. Ist natürlich nicht immer ganz so einfach, so viel Wechsel hat man nicht in seiner Karriere. Hoffenheim ist ja schon dafür bekannt, dass sie ein Stück weit einen anderen Fußball spielen wie Union Berlin, und ich wollte auch nochmal diese Komponente mit in mein Spiel reinbekommen. Und habe jetzt in der Zeit, in der ich hier bin, auch noch einiges dazugelernt. In Union Berlin haben wir ja viel Gegenball gearbeitet, einen anderen Fußball gespielt, und davon profitiere ich.
Also deine Körperlichkeit ist natürlich auch wichtig für dein Spiel, ne?
Auf jeden Fall. Und darüber hinaus wollte ich mich halt noch weiterentwickeln. Und deswegen war Hoffenheim auch, glaube ich, der richtige Schritt. Nichtsdestotrotz tauscht man sich davor natürlich mit den Verantwortlichen aus, mit dem Trainer. Was verlangt er von einem? Wie sieht er dich? Welche Attribute gefallen ihm? Und wo sieht er deine Rolle?
Aber als du hergekommen bist, hast du dich ja relativ schnell verletzt und warst dann auch sehr lange draußen aufgrund deiner Knöchelverletzung. War das so mit die bescheidenste Phase deiner Karriere, sag ich mal?
Ja, das war keine leichte Zeit, muss ich ehrlich zugeben. Weil das halt auch gerade in der Phase war, wo das erste Mal so ein bisschen das Thema aufgeploppt ist, Nationalmannschaft. Wir hatten einen guten Lauf, waren erfolgreich, haben oben mitgemischt. Und sich dann so schwer zu verletzen, ist schon immer ein Schlag.
Ja. Der Weg ist natürlich auch dann immer sehr lang, wieder zurückzukommen. Ne? Man muss sich einfach wieder nach oben kämpfen.
Zumal wenn du dann auch noch siehst, dass wenn du nicht helfen kannst, es gerade auch irgendwie im Team bergab geht. Es war ja auch echt keine gute Phase vom Team, von euch als Mannschaft. Das tut dann wahrscheinlich auch nochmal doppelt weh, wenn man da nicht helfen kann, nicht unterstützen kann.
Ja, definitiv. Und man unterschätzt es auch immer. Wenn man sich verletzt, meint man, so eine Reha läuft schnurstracks wieder Richtung Platz. Aber es gibt ja da auch dann nochmal Rückschläge in der Reha, und vielleicht läuft da nicht alles gut und man hinterfragt sich und man macht sich Gedanken, kommt man überhaupt wieder zurück, vor allem in was für eine Verfassung. Dann performt die Mannschaft nicht so, wie man es sich eigentlich wünscht. Kommt ein bisschen so in den Negativstrudel rein und auf einmal bist du fit und steckst mitten im Abstiegskampf. Mhm. Und der Verein signalisiert dir, deine Mitspieler signalisieren dir, wir brauchen dich unbedingt. Aber vielleicht bist du noch gar nicht in der Verfassung, in der du dich eigentlich siehst und in der du helfen kannst. Das war nicht ganz einfach. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir das dann letztes Jahr auch gut gemeistert haben. Da hat der ganze Verein mit angepackt und alle haben in eine Richtung gedacht. Und dann haben wir es zum Glück noch abgewendet. Aber jetzt ein Jahr später sitze ich wieder hier, kann wieder am Platz rennen und wurde eingeladen zur Nationalmannschaft. Das ist was ganz Großes.
Ja, das heißt, du hast dann schon auch vor deinem Comeback Druck verspürt, oder hat es dich auch gestresst in der Reha, dass du vielleicht dich selbst sehr unter Druck gesetzt hast? Ich muss schnell wieder auf den Platz kommen, damit ich helfen kann. Das wird auch von mir verlangt, das erhoffen sich alle. Also setzt das einen unter Druck?
Ja, schon ein bisschen. Aber natürlich auch ich persönlich. Ich wollte unbedingt wieder auf den Platz, weil es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht, wieder über den Platz zu rennen und mit den Jungs in der Kabine zu sitzen und Erfolge zu feiern. Und ich bin ja auch Mannschaftssportler und in so einer Reha ist man schon ziemlich allein, auch wenn natürlich die Jungs dann auch drumherum sind, aber man trainiert immer mit dem Reha-Trainer, hat Behandlung bei den Physiotherapeuten und ist immer schon sehr auf sich fokussiert.
Wie würdest du sagen, mental, bist du ein sehr mentaler Spieler? Also ich meine, zum Beispiel bei Union Berlin geht ja auch viel über die Mentalität. Wie gehst du das an, auch in so einer Verletzungsphase? Muss man ja viel mit sich im Kopf wahrscheinlich auch ausmachen.
Ja, zu 100%. Der Kopf spielt da die entscheidende Rolle. Manchmal bin ich verkopft, manchmal ist es gut, manchmal ist es auch nicht so förderlich. Den richtigen Weg habe ich da auch noch nicht rausgefunden. Aber ich würde schon sagen, dass ich mir viel Gedanken mache, viel abwäge, viel Gespräche führe und dann für mich einfach eine vernünftige Lösung suche.
Ja, aber diese Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei. Jetzt stehst du ja wieder auf dem Platz. Und mittlerweile bist du ja auch, jetzt sprechen wir schon wieder über dein Alter, du bist ja auch ein Führungsspieler mittlerweile. Du führst schon die Mannschaft, du gibst auch irgendwie den Takt so ein bisschen mit vor und du bist wahrscheinlich mittlerweile auch schon echt ein Ansprechpartner für die jüngeren Spieler. Oder wie siehst du dich?
Ja, in der Rolle sehe ich mich auf jeden Fall. Das war auch damals mit einem Grund, warum der Verein mich geholt hat, weil sie gesagt haben, okay, das Puzzlestück fehlt noch so ein bisschen. Und wenn du im zentralen Mittelfeld spielst, dann musst du auch einfach die Rolle einnehmen. Weil du sozusagen das Herz der Mannschaft bist. Man muss viel Anweisung geben, man ist ein bisschen für die Spielkontrolle zuständig und darüber hinaus natürlich auch muss man sich mit Themen beschäftigen, die jetzt nicht nur auf dem Platz stattfinden.
Was sind das für Themen, die noch abseits stattfinden dann, mit denen man sich als Führungsspieler beschäftigt?
Ja, natürlich Gespräche innerhalb des Teams, mit dem Trainerteam, gerade jetzt, ihr habt es angesprochen, junge Spieler, denen natürlich auch noch einen Rat mitgeben. Ja, da kommt schon ein bisschen was auf einen zu.
Ich finde, ihr habt ja eigentlich eine ganz interessante Truppe sozusagen beisammen. Olli Baumann haben wir ja schon angesprochen. Ich meine, der ist ja mal ein Wahnsinnsrückhalt, hat alle seine 3 Elfmeter gegen ihn gehalten. Sowieso momentan der Torhüter mit den meisten gehaltenen Elfmeter, so ist richtig. Dann habt ihr ja auch vorne mit Kramaric, der jetzt ja auch wieder auf dem Platz steht, und auch Weghorst irgendwie auch, finde ich, eine sehr interessante Konstellation. Wie würdest du die Saison der TSG bisher beschreiben?
Ein Stück weit durchwachsen, aber trotzdem stehen wir auf dem 6. Platz. Sind nicht mit allem zufrieden. Wir wissen natürlich auch, dass wir eine gute Mannschaft beisammen haben. Es macht Spaß, jeden Tag mit den Jungs draußen auf dem Platz zu stehen. Haben gute Charaktere. Aber ja, nach der letzten Saison ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, jetzt da irgendwie ein Ziel festzulegen, sondern wir sind ganz gut damit beraten, dass wir von Spiel zu Spiel schauen. Und ja, bislang konnten wir das ein oder andere Mal umsetzen, aber so die richtige Konstanz fehlt uns immer noch ein bisschen.
Also ein paar PS müssen noch auf die Straße gebracht werden. Spürst du die Überleitung? du fährst immer noch den alten Ford Fiesta deiner Oma. Das hat man ja schon mal gesehen. Da gibt's ja auch diverse Fotos, zum Beispiel, wie du in diesem Auto fährst oder dort einsteigst. Das ist natürlich wahrscheinlich auch unter deinen Mannschaftskollegen immer eine sehr charmante Geschichte, oder?
Ja, also die ersten 1-2 Wochen muss man sich natürlich den einen oder anderen Spruch anhören. Aber mittlerweile habe ich schon alles gehört und das Auto gehört zu mir, von dem her ja, fühle ich mich damit auch nicht irgendwie blöd.
Und gibt es denn ein Auto von deinen Kollegen, was dir trotzdem ganz gut gefällt? Oder ist Auto tatsächlich so überhaupt nicht dein Thema?
Ja, ist gar nicht mein Thema. Also ich bin gar kein Autofan. Das Auto muss mich wirklich nur von A nach B bringen. Ja, manchmal bekommt man natürlich auch so Gespräche mit in der Kabine. Ja, es gibt ein neues Auto auf dem Markt und was kann das alles? Aber ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner.
Wir haben aber ja eingangs drüber gesprochen, was für dich Luxus ist. Du hast ja gerade, du hast schon gesagt, Reisen ist für dich ein Luxus.
Aber nicht im Auto.
Nicht im Auto.
Aber immerhin die Fahrt von Berlin hierher hat das Auto ja noch geschafft, ne? Also machst du damit auch längere Fahrten?
Ja, gut, jetzt nach Berlin fahre ich nicht mehr mit dem Auto, da nehme ich meistens die Bahn. Und in Berlin, du hast es vorhin angesprochen, du wohnst selber in Berlin, da braucht man nicht unbedingt ein Auto, da habe ich viel mit dem Fahrrad gemacht, die Öffis sind da ganz gut. Ja, und klar, reisen tue ich schon gern, dann auch häufiger mal weiter weg, deswegen bleibt das Auto dann zu Hause stehen.
Wenn es der enge Spielplan zulässt. Gibt es denn für dich auch, aber gibt es andere Dinge, wo du vielleicht auch sagst, boah, dafür schmeiße ich auch mal unsinnig Geld raus, das ist mir wirklich, das mache ich so gerne, da ist es mir dann auch mal völlig egal, wofür ich mein Geld ausgebe. Hast du auch so Dinge?
Ja, im Urlaub lasse ich mir schon gut gehen. Ich weiß natürlich auch, dass wir nicht ganz so viele Urlaubstage haben und ich packe mir den Urlaub immer ziemlich voll und ja, Geld verdienen kann man immer, aber wenn man einmal im Urlaub ist und was Cooles machen will, dann sollte man das auch umsetzen, weil ja, die Momente, die bleiben dann halt.
Klar.
Und es ist dann auch schade, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und nichts zu erzählen hast. Weil du sagst, okay, ich war den ganzen Tag nur im Hotel oder saß nur am Strand. Ja, ich habe da schon ganz gern Action.
Reisen also. Und Surfen auch.
Genau, Surfen auch. Ja.
Das ist eins
das macht mir Spaß.
Deine Hobbys, ja.
Du kommst ja grundsätzlich aus einer sehr sportbegeisterten Familie, würde ich mal sagen. Dein Vater war, glaube ich, auch Trainer und deine beiden Brüder spielen ja auch Fußball oder haben Fußball gespielt. Es geht, glaube ich, alles zurück auf den TSV RSK Essling, wenn ich das jetzt hier richtig zitiere sozusagen. Gehst du da manchmal noch hin? Guckst du dir da noch Spiele an? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, der TSV RSK Essling ist mein Heimatverein und da bin ich immer noch eng verbunden. Mein kleiner Bruder spielt dann noch in der ersten Mannschaft. Ja, viele meiner Jungs haben da gespielt und wenn es der Spielplan zulässt, fahre ich dann schon am Wochenende gern mal heim und schaue mir dann ein Spiel an in der Bezirksliga mittlerweile.
Ja, das wäre auch die Frage gewesen, was deine Brüder jetzt eigentlich so machen. Die haben, glaube ich, zusammen wahrscheinlich früher viel Fußball gespielt, spielen aber beide noch Fußball oder haben die andere Wege eingeschlagen?
Ja, die spielen beide noch Fußball. Mein großer Bruder, der ist dann zum Studieren nach Wien gezogen. Das war dann nicht mehr so leicht umzusetzen. Hat dann halt in der Uni-Mannschaft noch gespielt, in der Uniliga. Mein kleiner Bruder, der ist den Eltern treu geblieben. Der ist in der Heimat geblieben.
Einer hält da die Stellung.
Genau. Ja. Und der spielt bei meinem Heimatverein. Aber früher waren wir viele auf dem Platz. Das war dann schon immer cool, weil wir jetzt auch nicht so viele Jahre auseinander sind. Immer 2 Jahre Unterschied. Und ja, da kann man fast schon ein kleines Team stellen.
Das klingt irgendwie so ein bisschen wie so Fußballromantik. Also irgendwie wurde als Kinder den ganzen Tag lang gebolzt und gekickt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das war ganz cool. In der Ecke, wo wir aufgewachsen sind, gab es direkt einen Bolzplatz um die Ecke und einen riesen Aktivspielplatz. Da haben wir früher sehr viel Zeit drauf verbracht. Und die Mama stand dann immer abends auf dem Balkon und hat gepfiffen. Das konnte sie ziemlich gut. Und das war für uns immer das Zeichen. Oder alle Kinder wussten Bescheid, okay, die Prömels müssen nach Hause zum Abendessen. Und wir haben da wirklich viel Zeit verbracht. Und meine Eltern haben, ich glaube, sehr viele Wochenenden bis heute noch auf dem Fußballplatz verbracht. Und da bin ich ja dankbar drum, dass die uns das ermöglicht haben und uns da in unseren Interessen einfach unterstützt haben.
Und was habt ihr heute für Themen, wenn ihr euch trefft? Ihr Bruder, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habt ihr gar nicht mehr so oft Zeit zusammenzukommen, oder? Geht es da immer noch überwiegend um Fußball oder sind es auch ganz andere Dinge, mit denen ihr euch beschäftigt?
Ja, das ist unterschiedlich. Meine beiden Brüder, die können natürlich ihre Zeit ein bisschen anders einteilen als ich. Der große Bruder, der war viel in der Welt unterwegs während seinem Studium. Würde ich fast sagen, ist auch der beste Surfer von uns. Der späht dann immer die guten Surfspots aus, also ist viel am Reisen. Und wenn ich dann halt mal im Sommer 6 Wochen frei habe, dann frage ich ihn auch, was würdest du mir empfehlen? Und dann hat er immer eine ganze Liste parat, kommt dann manchmal auch selber mit oder der kleine Bruder ist noch mit am Start. Deswegen gibt's da viele Themen, über die wir uns austauschen, auch über deren Berufe. Mein kleiner Bruder hat jetzt angefangen mit einer Ausbildung zum Zimmermann. Finde ich auch spannend und von dem her pflege ich da immer noch einen sehr, sehr engen Draht.
Wie kommt man eigentlich zum Surfen, wenn man aus Esslingen kommt?
Sehr gute Frage. Ja, meine Eltern wollten früher mal auswandern, als wir noch klein waren, also ganz klein, wollten sie in die USA. Da hatten sie irgendwie so den großen Traum vom freien Land wahrscheinlich im Hinterkopf. Und sind dann auch rüber nach Santa Cruz, das ist in Kalifornien, an der Westküste, so ein kleines Surferstädtchen. Haben dann gemerkt, okay, mit 3 Kids in den USA ist doch nicht so leicht, wie sie es sich vorgestellt haben. Und sind dann wieder zurück nach Deutschland. Aber in der Zeit, als sie drüben waren, das war ein Jahr ungefähr, haben sie halt extrem viel Freunde kennengelernt. Und seitdem war das dann so, dass man einmal im Jahr im Sommerurlaub immer rübergeflogen ist, die Freunde besuchen. Und es hat sich dann irgendwie, also ich kann mich an keinen anderen Familienurlaub erinnern, außer da drüben in Santa Cruz in den USA.
Die Spannung steigt. Am Samstag steht die Gruppenauslosung der UEFA Euro 2024 auf dem Programm. Die Deutsche Bahn ist nationale Partnerin der UEFA Euro 2024. Wir freuen uns, die Fans Europas auf ihrer Reise nach Deutschland und in Deutschland begleiten zu dürfen. Mit klimafreundlicher Mobilität für die grünste EM aller Zeiten. Wie wir das erreichen wollen? Mit attraktiven nationalen und internationalen Angeboten für unsere Fans. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Die Deutsche Bahn, nationale Partnerin der UEFA Euro 2024.
Das heißt, aber euch drei gab es schon und du hast auch eine kurze Zeit mit da drüben gelebt als Kind?
Genau.
Spannend. Hast du da noch Erinnerungen dran oder ist das schon zu lange her?
Ja, das ist schon sehr lange her, aber ich kann mich natürlich an die anderen Jahre erinnern. Da haben unsere Eltern einfach in Richtung Strand gefahren, haben uns dort gefühlt rausgeworfen, haben gesagt, wir holen euch später wieder ab und dann waren wir halt am Strand, am Meer und quasi gezwungen, aus Wasser zu gehen und zu surfen.
Es klingt aber auch so, als wären deine Eltern irgendwie auch so ein bisschen freigeistig, sage ich jetzt mal. Würdest du das sagen, dass du so auch aufgewachsen bist?
Ja, meine Eltern haben uns schon klar signalisiert, dass wir machen können, was wir wollen und sie uns da unterstützen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich wurde in keiner Zeit irgendwie gedrängt, ja, jetzt du musst Profifußballer werden und kriegst nichts zu essen, wenn du nicht 3-mal am Tag irgendwie trainiert hast, sondern die haben es auch immer vorgelebt. Du musst das machen, was dir Spaß macht, weil nur dann kannst du auch erfolgreich sein und wirst glücklich auf lange Sicht. Und ihre Denke war auch immer, Grischa, schau, zu was es zu was das reicht, wenn du dich halt komplett reinlegst.
Weil auf der anderen Seite bekommt man ja von dir auch den Eindruck, also Statussymbole sind dir nicht wichtig. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, du brauchst nicht rechts und links die neueste Rolex tragen. Also es hat ja schon, und wenn man dann bedenkt, dass du irgendwie aus dem Schwabenland kommst, hat es ja schon ein bisschen sowas von schaffe Häusle baue, ne? Also das ist ja dann auch wieder irgendwie so eine andere Mentalität. Also würdest du sagen, du hast irgendwie so ein bisschen beides auch von deinen Eltern mitbekommen, dass man, dass ehrliche Arbeit aber auch immer wichtig ist und dass man ja viel investiert in seine Träume zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch einen sehr, sehr engen Draht zu meinem Opa. Der kommt natürlich aus einer anderen Zeit und damals hat man gar nichts geschenkt bekommen und er hat, glaube ich, schon auch so ein bisschen vorgelebt, was alles möglich ist, auch so mit harter Arbeit. Ja, wir brauchen jetzt hier nicht über meinen Opa reden, aber er hatte damals ja 2 Jobs und hat alles probiert, dass halt die Familie irgendwie gut zurechtkommt. Und das hat er in die Familie reingetragen. Mein Vater hat natürlich auch viel von dem mitgenommen und probiert natürlich dann auch die Werte so ein bisschen weiterzugeben.
Aber bei deiner Oma können wir ja vielleicht mal kurz reden. Ich habe nämlich gelesen, sie schneidet immer alle Artikel aus und legt sie dir auf die Treppe, wenn du nach Hause kommst. Ist das so? Macht sie das immer noch? Oder?
Ja, macht sie immer noch. Und mittlerweile ist sie eigentlich auch ganz fit, so was das Smartphone angeht. Ah. Obwohl sie nächstes Jahr 90 Jahre wird.
Wow.
Da ist sie immer noch ganz gut dabei und ist ein Riesenfan. Die konnte das Ganze ja auch nie sich so richtig vorstellen, wohin das überhaupt gehen kann. Früher kamen immer so ein paar kleinere Sprüche, ja, wirst du jetzt Fußballprofi oder was ist jetzt die Richtung, die du einschlägst? Und ja, ist schön, dass man das irgendwie verwirklichen konnte.
Also mittlerweile schickt sie dir die Artikel dann per WhatsApp, oder?
Nee, das nicht. Also sie schneidet sie immer noch aus. Wenn ich dann mal in der Heimat bin, bei meinen Eltern, dann schaue ich immer bei ihr vorbei.
So Kladde. Den
so ein Ordner dann. So.
Genau, das wird alles schön eingeordnet, eingeheftet.
Ja, aber du sagst gerade, deine Oma hat vielleicht auch gesagt, was wirst du jetzt Fußballer oder was machst du? Was wärst du denn geworden und was hättest du dir denn vorstellen können zu werden, wenn es nicht geklappt hätte?
Ganz früh wollte ich mal Lehrer werden. Das habe ich jetzt mit der Zeit auch ein bisschen überdacht. Ist es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, Sport zu studieren. Die meisten meiner Kumpels sind nach dem Abitur dann auch auf die Uni gegangen, haben sich da was Cooles rausgesucht. Die Wirtschaft hat mich auch noch so ein bisschen interessiert, aber habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit, mich damit zu beschäftigen.
Und wie ist mit Mode? Also wir waren natürlich auch mal auf deinem Instagram-Account unterwegs. Ne? Da kann man ja durchaus sehen, dass du, glaube ich, auch ein bisschen modeaffin bist. Ist das ein Thema, was dich auch interessiert? Oder?
Ja, aber jetzt nicht so extrem. Also ich schaue schon morgens, was ich anziehe, wenn ich aus dem Haus gehe. Aber extrem modeaffin bin ich jetzt auch nicht.
Also da geht dein Geld nicht hin?
Nee, größtenteils nicht. Nee.
Okay. Anna, du findest es nicht mehr raus.
Das liegt alles unter dem Kopfkissen.
Auf dem Sparbuch und da ist es ja auch gut angelegt. Vielleicht braucht man es ja irgendwann mal, wer weiß.
Ja, kleiner Cut. Es ging ja, und wir haben ja gerade schon über Surfen gesprochen und es ging ja auch vor einigen Wochen durch die Medien, dass du den Parasurfer Ben Neumann unterstützt hast, damit er sich den Traum von der Weltmeisterschaft erfüllen kann. Das finde ich eine ganz spannende Sache, zeugt ja wahrscheinlich auch davon, dass du ein sehr bodenständiger Kerl bist, dass du aus einem guten Elternhaus kommst und weißt, worauf es ankommt, dass nicht alles selbstverständlich ist im Leben. Wie ist denn der Kontakt zustande gekommen überhaupt? Also kanntet ihr euch schon vorher oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Tatsächlich kannten wir uns nicht vorher. Es hat angefangen, dass ich mit meinem großen Bruder telefoniert hatte und er mir von dem Ben erzählt hat. Und ich konnte es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass jemand mit 2% Augenlicht aufs Meer rauspaddelt und dann noch surft.
Weil du einfach weißt, wie schwierig das ist.
Genau, jeder, der schon mal auf dem Board stand, der weiß, wie schwierig das ist. Daraufhin hat mein Bruder mir ein paar Videos zugeschickt, die ich mir dann angeschaut habe. Und ja, das war für mich unglaublich inspirierend, sowas zu sehen. Und als es dann im Raum stand, dass er und sein Team zur Weltmeisterschaft nach Kalifornien reisen möchte und noch ein bisschen Hilfe braucht, dann war das für mich komplett klar, dass ich die dabei unterstützen will.
Die Weltmeisterschaft war jetzt Anfang November. Wie hast du das verfolgt?
Ja, das war ganz cool, weil der Ben mich da immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten hat, hat mir berichtet, hat mir Videos geschickt, wie die Wellen sind und da baut man natürlich dann auch eine Beziehung auf und Das geht direkt ins Herz, wenn man ja durch so eine Kleinigkeit einfach ja anderen Leuten helfen kann und unterstützen kann. Ich habe es vorhin kurz angeteasert. Ich als Profisportler bin auch angewiesen auf Unterstützung. Sei es gute Trainer wie damals Julian Nagelsmann oder jetzt mit Rino Materazzo. Ich brauche gute Physiotherapeuten, gute Ärzte um mich rum. Ohne die wäre das gar nicht möglich wahrscheinlich, dass ich hier auf dem höchsten Level performe. Und genauso braucht der Ben Neumann auch Unterstützer. Und wenn ich ihm dabei helfen konnte, irgendwie so einen Traum zu erfüllen, ist doch eine schöne Sache.
Wenn ich es richtig recherchiert habe, ist er, glaube ich, Vierter geworden. Richtig, weißt du das?
Ja, genau.
Also, ich weiß nicht, ob er sich mehr erhofft hat, aber vielleicht für diejenigen, die das mitbekommen haben und nicht wussten, wie es ausgegangen ist. Also, er ist auf jeden Fall ziemlich weit vorne gelandet.
Und ist auch noch ein junger Kerl, ist erst 18 Jahre. Hatte mich jetzt auch mal eingeladen, weil in München soll nächstes Jahr auch so ein Wasserpark eröffnen mit einer coolen Welle. Und da hoffe ich mal, dass wir zusammen vielleicht eine Session hinlegen können.
Ja, das wäre doch cool.
Da sagst du mal Bescheid, da gucken wir zu.
Standst du schon mal auf dem Brett?
Nee, aber ich habe schon Leute auf der Eisbachwelle surfen sehen. Und das, okay. Ich gucke gerne zu, ich muss nicht selbst drauf.
Interessanterweise hast du ja, wir haben ja angesprochen, du warst bei Olympia in Rio, hast Silber gewonnen im Maracana sogar, also sehr cool auf jeden Fall. Und du hast gesagt, das schließt nämlich irgendwie auch so ein bisschen daran an, dass das Schönste für dich auch mit war, in diesem olympischen Dorf zu sein und einfach auch mit anderen Sportlern so ins Gespräch zu kommen. Und da hast du natürlich dann auch festgestellt, dass man als Fußballer, was zumindest die finanziellen Mittel angeht, sage ich mal, relativ privilegiert ist, oder?
Ja, unglaublich privilegiert. Genau aus dem Grund hat es mir so viel Freude bereitet, dort einfach mal durchs olympische Dorf zu laufen und dann auch Gespräche zu führen, sich zu unterhalten mit anderen Athleten, denen normalerweise die Bühne gehört bei den Olympischen Spielen. Ich bin ein Riesensportfan, schaue mir nahezu jeden Sport an, weil ich das einfach mag, den Wettkampf. Und das war auch sehr lehrreich, die Zeit für mich, auch so augenöffnend, weil man einfach andere Athleten trifft und sich mit denen austauscht und natürlich denen ihre finanziellen Mittel sieht und was sie alles opfern, um überhaupt mal bei Olympia dabei zu sein. Und da geht es uns Fußballern schon sehr, sehr gut und wir leben da so ein bisschen in einer eigenen Bubble.
Vor allen Dingen, wenn man sieht, was andere Sportarten auch an Trainingszeiten investieren, so 2-3 Mal Training am Tag und das jeden Tag, da geht's uns Fußballern und Fußballerinnen doch dahingehend auch ganz gut, dass man nicht so viel Trainingszeiten hat. Also ich glaube, da gibt's deutlich anstrengendere Sportarten.
Ja, zu 100%. Wenn ich überlege, da gibt's teilweise Ruderer, die seit 3 Jahren wirklich auf die Olympischen Spiele hinarbeiten, 2-3 Mal am Tag trainieren und keine Zeit haben, um irgendwie nebenher noch ein Studium zu machen oder arbeiten zu gehen und von der Deutschen Sporthilfe natürlich ein bisschen unterstützt werden, aber viel dann halt auch aus eigener Tasche machen und das ist dann alles sehr intrinsisch, die Motivation, und die brauchst du auch und da kann man viel mitnehmen. Ja, ich bin trotzdem happy, dass es bei uns im Fußball, dass uns das so gut geht.
Und es sind natürlich auch viele Individualsportler, ne? Da stelle ich mir vielleicht manchmal auch noch schwieriger vor, wenn du immer alleine irgendwie am Ackern bist und du musst dich eigentlich immer alleine jeden Tag deinen Schweinehund überwinden. Wenn du natürlich Teil eines Teams bist, hast du ja auch immer mal Kollegen, die dich irgendwie mal vielleicht aus dem Loch rausziehen, oder man kann halt einfach auch mit den Kollegen sprechen. Man ist halt irgendwie nicht allein.
Genau, das macht es natürlich auch noch umso schöner für mich persönlich, wenn man dann halt auch die ganzen Erfolge oder Emotionen dann auch teilen kann. Sei es nach einem Sieg in der Kabine oder in einer Niederlage, da ist man nicht auf sich allein gestellt und alleine dafür verantwortlich, sondern man weiß trotzdem, dass man ein Team um sich rum hat. Das funktioniert wie eine große Familie.
Genau, man kann die Fehler einfach immer anderen in die Schuhe schieben.
Ist auch praktisch, ne? Was gibt es denn für sportliche Ziele für dich noch? Also da du ja so gerne reist, wäre es nicht vielleicht auch mal logisch für dich, nochmal im Ausland spielen zu wollen? Irgendwo, wo man surfen kann?
Ja, das wäre natürlich Idealvorstellung.
Stell dir vor, du trainierst vormittags und danach gehst du surfen.
Ja, da muss ich es mal durchgehen. Die Länder und Städte, wo das möglich ist. Nee, für mich persönlich, ich wollte eigentlich immer mal im Ausland spielen. Früher hat mich England immer sehr gereizt. Ja, die Art und Weise passt, glaube ich, ganz gut zu meinem Spielstil. Die Premier League Im Surfen ist es da nicht ganz so gut. Da muss ich, glaube ich, schon eher ein bisschen weiter weg. Könnte mir auch irgendwann mal vorstellen, in Argentinien oder Brasilien die Karriere ausklingen zu lassen.
Oh, ehrlich? Das ist aber exotisch, oder?
Ja, es ist nicht der übliche Weg, sage ich mal. Aber ich habe mir da mal ein paar Spiele angeschaut und da geht's ganz schön gut zur Sache. Und ja, auch so die Kulturen dort, die gefallen mir.
Ist ja eigentlich auch schön, dass der Fußball einem sowas vielleicht dann auch mal ermöglicht, sowas mal machen zu können irgendwann, weil wer kann mal eben so irgendwo hingehen? Und der Fußball kann es dir irgendwann mal ermöglichen, auf jeden Fall. Warum nicht?
Im Fußball ist es, glaube ich, dann relativ einfach, weil es dann halt viele Mitarbeiter im Verein gibt, die es sich für dich einsetzen, die es dir probieren, möglichst leicht zu machen, auch abseits des Platzes. Und ja, warum mal nicht irgendwas was wagen?
Interessant. Du hast es doch auch gemacht, oder? Du wolltest auch gerne nochmal in England spielen, war das nicht so?
Ich bin jetzt nicht weiter als England und Spanien gekommen.
Naja, immerhin.
Das hat auch schon gereicht.
Ein bisschen was hast du ja schon erlebt, so ist es ja nicht.
Ja, aber ich glaube, da kann man immer was mitnehmen, durch schöne Auslandserfahrung.
Definitiv. Also ich würde es jedem mal empfehlen. Nicht, dass ich hier in den Heiligen Hallen bei der TSG dich dazu ermutigen möchte, nochmal irgendwann einen Schritt ins Ausland zu machen. Aber ja, ich finde, es ist mal eine tolle Erfahrung.
Nein, du bist ja noch jung. Du kannst jetzt hier noch viele Jahre spielen und dann irgendwann zum Abtrainieren.
Genau.
Aber es war auf jeden Fall eine überraschende Antwort, weil der Trend momentan geht ja eher Richtung Saudi-Arabien oder vielleicht Amerika, da gehen ja viele Spieler dann nochmal hin. Wobei, Amerika wäre dann ja vielleicht auch was für dich, da könntest du nochmal dahin gehen, wo du mit deinen Eltern immer warst.
Genau, USA fände ich auch spannend. Ja, das ist immer ein bisschen schade, dass man nur eine Karriere hat.
Ja, dass sie zeitlich auch dann doch sehr begrenzt ist am Ende. Ja. Ne? Das stimmt.
Naja, du wirst ja noch eine Karriere nach der Karriere haben. So wie ich dich jetzt hier, wie wir dich jetzt hier kennengelernt haben, bist du ja keiner, der sich dann auf die faule Haut legt. Also irgendwas wirst du ja machen, oder?
Ja, zu 100%. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da mit 35 nur im Garten sitze und in die Ferne schaue. ja, aber damit habe ich jetzt noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Es gibt für mich ja viele spannende Abteilungen auch hier im Verein, die ich mir vorstellen könnte. Ja, unter die Podcaster weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da sehe, aber ja.
Er hat gerade gesagt, das ist ja sein erster Podcast heute.
Also ja.
Für alle, die uns zuhören, es ist Grischa Prümels erster Podcast.
Wird die Zeit zeigen, wohin das dann geht.
Ich finde, er hat es bravourös gemacht und würde sagen, wir können dann ja auch die letzte Runde einläuten, oder?
Genau, die letzte Runde bedeutet bei uns im Podcast, dass unser Gast ja eigentlich nochmal so am Ende irgendwas ja uns oder den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben darf, irgendwas erzählen möchte, ohne dass es von uns kommt. Also dir gehört eigentlich so die letzte Runde in unserem Podcast und du kannst gerne irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, von dir geben.
Schicke ich mal ganz liebe Grüße an den Claudio, das ist unser Mannschaftskoch. Wenn der einen Podcast hört, freut er sich bestimmt. Er ist auf jeden Fall die Nummer eins. Nicht nur für mich, sondern ich glaube für die ganze Mannschaft. Und wir sind dankbar, dass er da ist. Ist wirklich ein super Typ. Und ja, ich freue mich auf morgen,
was
wenn er wieder für
besten?
Uns zaubert. Er deckt schon relativ viel ab. Hat natürlich italienischen Background, gutes Risotto.
Ah,
sehr gut.
Okay, ja. Wo ist die Küche?
Wir bleiben noch zum Mittagessen. Also dann schließen wir hiermit, bleiben noch zum Mittagessen.
Ja. Ich würde auch sagen, wo ist die Küche? Können wir da noch
was? Da seid ihr leider ein bisschen spät dran. Aber hättet ihr früher Bescheid gegeben, hätte ich euch was mitgebracht.
Ja, naja, auf jeden Fall tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr interessant, spannender Weg und wir sind gespannt, wohin es führt, wohin es vielleicht sogar auch noch nächsten Sommer führt. Wer weiß das schon.
Wir drücken würden dir die natürlich zujubeln, wenn du bei der Europameisterschaft dabei bist. Dafür drücken wir dir die Daumen, dass du bis dahin natürlich verletzungsfrei bleibst, eine gute Saison spielst mit der TSG und am Ende dann in unserer aller Wohnzimmer als Nationalspieler über den Bildschirm flimmerst.
Das wird doch schön. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Danke,
danke dir. Alles Gute.
Ja, ciao, ciao.